alles noch einmal geboren worden. Obwohl man in dieser materiellen Welt bei ist, ist es äußerst schwierig, das Vertrauen zu verlösen und die Liebe zu verlassen. Erläuterung.
Kamsa hatte Vasudeva in den Kerker werfen lassen, weshalb Vasudeva Nanda Maharaj viele Jahre nicht hatte sehen können, obwohl er sich in Mathura aufhielt. Aus diesem Grund war das Wiedersehen mit Nanda Maharaj für Vasudev wie eine zweite Geburt. Vers 25. Naikatra priya sangvasaha suridang chitrakarmanam oghena vyu yamananam plavanam shrotaso yata. Übersetzung. Viele Bretter und Äste, die nie zusammenbleiben können, werden von der Wucht der Wellen eines Flusses fortgerissen. In ähnlicher Weise können wir aufgrund unserer unterschiedlichen vergangenen Taten und aufgrund der Wogen der Zeit nicht mit unseren Freunden und Familienangehörigen zusammenbleiben, obwohl wir mit ihnen eng verbunden sind. Erläuterung. Vasudev klagte, weil er und Nanda Maharaj nicht zusammenleben konnten. Doch wie hätte dies möglich sein können? Vasudev ermahnt uns, dass wir alle entsprechend den Auswirkungen unseres vergangenen Karma von den Wogen der Zeit fortgespült werden, selbst wenn wir eng miteinander verwandt sind. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Sarasvati Devam Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Sadgatare Sadharine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadhara Sivasadi Govardhavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Wir lesen noch einmal den Vers 25 für diejenigen, die Verse anschreiben. Das ist der Vers, bis zu dem wir heute gekommen sind. Viele Bretter und Äste, die nie zusammenbleiben können, werden von der Wucht der Wellen eines Flusses fortgerissen. In ähnlicher Weise können wir aufgrund unserer unterschiedlichen vergangenen Taten und aufgrund der Wogen der Zeit nicht mit unseren Freunden und Familienangehörigen zusammenbleiben, obwohl wir mit ihnen eng verbunden sind. Um die Sommerszeit kommt es manchmal vor, dass Gebirgsflüsse zu reißenden Gewässern anschwillen, die über die Ufer treten und Tannen und Holz, was dort von Holzfällern aufgeschichtet worden ist, mit sich reißen. Ich kann mich deutlich daran erinnern, in unserer Jugend lebten wir für die heißen Monate des Sommers im Gebirge, um angenehmer zu existieren zu können. Und dort, es war wohl in Österreich, ja, im schönen Zillertal. Da zu dieser Zeit, wenn es dann oben im Gebirge regnete, mit den Flüssen Bäume herunter. Und in unserem Haus, also der Hausbesorger, der unser Haus in Österreich versorgte, war kam der mit so langen Poles, Stangen heraus, an dessen Spitze Haken, Eisenhaken befestigt waren. Jarek, du musst dich vom polnischen Faktor heute Morgen hüten. So, der kam dann mit dieser Stange und warf sich mehr oder weniger wie ein Ritter, der sich auf seinen Gegner warf, in diese Baumstämme, die herbeikam, und zog sie dann ans an das Ufer, um davon dann Feuerholz zu haben für den Winter. Es war sehr viel Holz, was runterkam. Ich kann mich daran erinnern, mit meinem großen Bruder, welcher auch an dieser Holzjagd, es war wahnsinnig gefährlich, zu beteiligen. Wir rammten diese Eisenhaken in diese vorbeischießenden Baumstämme, die also mit großer Geschwindigkeit fortgerissen wurden, um sie zu bergen. Und natürlich, ich glaube, es ergibt sich von selbst, natürlich war es so, dass viele dieser Baumstämme ineinander verhakt waren, dann jedoch wieder an so Felsen, an denen sie aufprallten, auseinandergehauen worden. Manche barsten in Stücke. Bin ich mit meinem Bruder, haben wir uns ein Floß gemacht und sind da runtergeschossen, den Fluss. Und das war das Pläsier der Jugend. So, der Punkt, der gemacht wird hier in diesem Schlucker, erinnert einfach an diese Illustration. Die Wucht der Wellen eines Flusses bringen Bretter und Äste zusammen. Die können aber nicht für lange Zeit zusammenbleiben. Sie werden wieder durch die gleiche Wucht auseinandergerissen. So ist es mit dem Lebewesen in dieser materiellen Welt. Wir treffen uns als Familienmitglieder, als Mann und Frau, als Kinder in einer bestimmten Familie, werden zusammengebracht. Und werden dann wieder durch die Wucht der Zeit voneinander getrennt. Diese Beziehungen sind nicht von Bleibe. Wir treffen uns auch in dieser Welt als Schüler und als spirituelle Meister. Wir treffen so unseren spirituellen Meister. Wenn wir jedoch ernsthaft sind, bleibt diese Beziehung auch über unseren Tod herüber erhalten. So, ich komme also gleich zu dem zweiten Teil meiner Vorlesung, nämlich spirituelle Beziehungen. Spirituelle Beziehungen, die nicht auf der Grundlage des materiellen Körpers gemacht werden, sind von bleibender Natur. Alle Beziehungen in der materiellen Welt sind von zeitweiliger, vorübergehender Natur. Aber wenn man seinen spirituellen Meister trifft, und ihn nicht wie eine Galionsfigur in der Ecke bewahrt als Modeerscheinung, sondern tatsächlich dient und tatsächlich versucht, Wissen von ihm aufzunehmen. So fängt hier eine Beziehung an, die über mehrere Leben sogar weiter bleibt. Wir hören von Vilvamangala Thakur, der in seinem vorangegangenen Leben ein Materialist war und trotzdem das große Glück hatte, mit seinem spirituellen Meister Somagiri zusammenzutreffen. Dieser spirituelle Meister nahm sehr viel Mühe auf sich, um ihn davon zu überzeugen, dass materielles Leben vergänglich ist, aber er fühlte sich so stark zur Sinnenbefriedigung hingezogen, dass er die Unterweisung seines spirituellen Meisters noch nicht befolgen konnte, sondern sich mit sinnlichen Leben auseinandersetzte. Später wurde er dann in einer reichen, wohlhabenden Familie geboren und dort traf er mit einer Prostituierten namens Chintamani zusammen, die in einem Wald lebte. So, als er die Prostituierte eines Tages aufsuchte, hörte er durch den Mund der Prostituierten folgende Worte: O Bilva Mangala, wenn du dich mit der gleichen Entschlossenheit, die du aufbringst, um deinen vergänglichen Körper zu befriedigen, um Krishna-Bewusstsein kümmern würdest, so wärst du schon lange selbst verwirklicht. So er erkannte in diesem Augenblick seinen spirituellen Meister, Tsomagiri, der zu ihm sprach. Das bringt uns zu einem hochinteressanten Kapitel in der Krishna-bewussten Philosophie, die unsere wache Aufmerksamkeit durchaus verdient. Nämlich, der spirituelle Meister kann in einer Vielzahl von Formen dem ernsthaften Schüler erscheinen. Srila Prabhupada spricht hiervon in seiner Vyasa Puja-Aufforderung, wo er sagt, wo er von diesem Zusammenhang spricht, wie das geschieht ist, dass der spirituelle Meister ist ein Repräsentant Krishnas, der den Dienst von Krishna hat, seinen Schüler zurück in die spirituelle Welt zu führen. Genauso wie Krishna nicht auf eine bestimmte Form begrenzt ist, sondern viele verschiedene Formen annimmt, so kann auch der spirituelle Meister durch Krishnas Barmherzigkeit seinen Schüler in vielfacher Weise erscheinen. Beim Sankirtan auf der Straße kann man einen Kami treffen, der sich auf einmal so verhält, dass man dadurch eine Lektion, die man schon längere Zeit empfangen hatte, also bekommen hat, aufs Deutlichste deutlich bekommt. Wo man dann sagen kann, das war Prabhupads Barmherzigkeit, dass das geschah. So können wir also sehen, dass, weil der spirituelle Meister auf ein Diener Krishnas ist, deswegen ist er auf der gleichen Ebene wie Krishna, in der Funktion, seinen Schüler zurück nach Hause, zurück zu Krishna zu führen. Wie sonst wäre es möglich, dass Somagiri tatsächlich durch die Lippen der Prostituierten sprach? Ist er zur Prostituierten geworden? Ist er ein Prostituiertenbesucher geworden? Der da so mit dem Blocksom-Mädchen zusammen ist, auf irgendeine mystische, mentale Form? Nein, der spirituelle Meister ist einfach von Krishna gesandt, um dem Schüler zu helfen, Krishna-Bewusstsein Fortschritt zu machen. Allerdings müssen wir uns qualifizieren, um auf die Ebene, die spirituelle Ebene zu kommen, wo wir einen Austausch mit Krishna und dem spirituellen Meister haben, einen solchen Austausch. Es ist sehr oft so, dass aufgrund der alles durchdringenden Unernsthaftigkeit unserer Zeit, der, sagen wir einmal, ja, egozentrischen Natur der meisten Menschen, sich nur wenige aufraffen, um auf die Ebene zu kommen, wo sie mit ihrem spirituellen Meister qualifiziert Gemeinschaft pflegen. Es gibt verschiedene Arten von Schülern. Der erste Schüler bekommt eine Unterweisung und tut sie nicht. Das ist sind die meisten Schüler, größtenteils in ihrem Leben. Der zweite die zweite Art von Schülern ist, sie bekommen wer sagt das? Irgendwas, ich bin im Augenblick leider, führt sie aus. Gut. Das Spirituelle Meister gibt die Ahnung, genau, jetzt habe ich es wieder, den Fragen. Der spirituelle Meister gibt eine Anweisung und der Schüler führt sie aus. Die dritte Art, die seltenste, ist, der spirituelle Meister braucht gar keine Anweisung zu geben, direkt, weil der Schüler versteht, was der spirituelle Meister will. Er will es verstehen. Er möchte gerne den spirituellen Meister zufriedenstellen. So, diese Haltung muss entwickelt werden, um spirituellen Fortschritt zu machen. Der ernsthafte Wunsch, Krishna durch die Zufriedenstellung des spirituellen Meisters zu dienen, das ist etwas, wozu wir hinkommen müssen. Sonst wird es sehr schwierig sein, in unserem Krishna-Bewusstsein selber aktiv zu werden und selber einmal aus unserem Traum des materiellen Daseins aufzuwachen. Es ist unsere natürliche, wesenseigene Position, mit Krishna verbunden zu sein. Es ist nicht unnatürlich, mit Krishna verbunden zu sein. Manchmal ist es so, dass unser Geist daran zweifelt, dass wir ewige Teile Krishnas sind und deswegen uns daran hindert, ernsthaft mit Krishna in Krishnas Dienst beschäftigt zu sein. Doch wir sollten einmal aufwachen zu der Tatsache, dass wir ewiglich mit Krishna verbunden sind. Ewig Krishnas Teil sind. Und das ist deswegen das Allernatürlichste von der Welt ist, das Wichtigste von der Welt ist, Krishna zu dienen. Und zwar nicht irgendwie so zu dienen, sondern mit einem wahren, lebhaften Interesse, mit dem Wunsch, Krishna wirklich durch unsere Tätigkeiten zufriedenzustellen, etwas Außergewöhnliches für Krishna zu tun, etwas für Krishna zu tun, was nicht in unserem Geist und nicht in unserem pochenden Herzschlag liegt. Mit anderen Worten, etwas, was Krishna, wie soll ich mich ausdrücken, aus einer anderen Wirklichkeit, aus einer anderen Beziehung kommt, als die Dinge, die durch unseren Körper und durch unseren Geist verständlich sind. Um auf diese Ebene zu kommen, müssen wir Unterweisungen befolgen. Wir haben gar keine andere Wahl. Sonst werden wir treue Diener unseres Geistes sein. Und wenn wir treue Diener unseres Geistes sind, dann ist unser Leben vertan. Dieser materielle Geist ist nämlich nicht ein gnädiger Herr. Im Chaitanya Charitamrita findet sich ein Shloka wieder, der von Rupa Goswami aufgenommen worden ist. Dieser Shloka besagt: Mein lieber Geist, ich war dir ein so willfähiger Diener, meine lieben Sinne. Ich habe euch all eure Wünsche erfüllt, aber ihr seid grausame Meister. Ihr habt mich nicht zufriedengestellt. Gebt mir keine Ruhe. So, ein Devoti, der diese Zusammenhänge versteht, sehnt sich nach einer spirituellen Beziehung zu Krishna und zu seinem spirituellen Meister. Und mit großer Entschlossenheit nimmt er alle Dinge an, die förderlich sind, um diese Beziehung zu entwickeln. Das heißt, er tut alles, was für seinen hingebungsvollen Dienst von Wichtigkeit ist. Wir haben zwei Möglichkeiten in unserem Krishna-Bewusstsein. Die erste Möglichkeit ist bedingter hingebungsvoller Dienst. Nämlich, dass wir das tun, was zu tun wollen. Doch damit nehmen wir uns die großartige Possibility oder Möglichkeit, tatsächlich auf die spirituelle Ebene zu kommen. Solange wir das tun, was wir tun wollen, bleiben wir nämlich auf der materiellen Ebene. Das ist der Trick. Oder wir haben die Möglichkeit, zu tun, was jemand anderes will. der auf der spirituellen Ebene ist. Und damit kommen wir ebenfalls auf die spirituelle Ebene. So einfach ist es, wenn ihr euch diesen Punkt merkt, dann werdet ihr in eurem Krishna-Bewusstsein gleich Raketen, die mit Helium gefüllt sind, voranschießen. Wenn ihr tut, was ihr wollt, bleibt ihr in euren mentalen Kerkern. Wenn ihr tun möchtet, tut, was Krishna und der spirituelle Meister von uns wollen, dann werdet ihr frei in die unbegrenzte Freiheit eurer spirituellen Identität zurückkommen. So, mit diesem Verständnis kann der Gottgeweihte sehr entschlossen werden. Er hat nämlich nichts zu verlieren. Er ist nicht verletzbar. Er befindet sich unter dem Schutz der Lotusfüßen Krishnas, die ihm Schutz, die wie ein machtvolles Boot sind, welches ihn über den Ozean des materiellen Daseins hinweg bringt. Er ist ein jemand, der einen Auftrag ausführt und weiß, dass er ein abhängiger Arbeiter ist. Das heißt, was Krishna für ihn arrangiert, das wird Wirklichkeit. Was Krishna nicht will und nicht arrangiert, das wird nichts. Versteht ihr, in diesem Augenblick gibt der Gottgeweihte etwas auf, was die Grundursache des materiellen Lebens ist, nämlich das Ahankara. Ahang heißt ich und Kara bin der Handelnde. In diesem Augenblick wird der Gottgeweihte zum Ausführenden, nicht mehr zum Handelnden, oder besser zum Instrument. Verstehst du das, Jarek? In dem Augenblick, wo wir einfach einen Auftrag bekommen von Krishna und dem spirituellen Meister, haben wir mit Erfolg oder Misserfolg nicht mehr viel zu tun. Wir können uns bemühen nach unserem besten Vermögen, aber weil doch alles Krishnas Plan ist, wird, was immer dabei rauskommt, von Krishna abhängig sein. Und damit ist der Gottgeweihte in Vaikuntha, in der Spirte, auf der spirituellen Ebene tätig, ohne Angst um Gewinn und Verlust zu haben. Ein einfaches Prinzip, oder? In Theory ist es ein einfaches Prinzip. Das ist, was unsere Bewegung für Krishna-Bewusstsein ausmacht. Und wo immer dieses Prinzip angewandt wird, ist der Gottgeweihte erfolgreich. Samashritaye padapalavam plavam mahatpadam punyayasho murare pavam budhyavatsa param padam param parama 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 yad vipatam natesham samashitaye ashita heißt Schutz, sama heißt alle, wo aller Schutz samashitaye pada palavam plavam bei den Lotusfüßen von Mukunda, demjenigen, der Befreiung ist, platziert ist. Dort also, wo man Zuflucht sucht, in den Lotusfüßen ist, wird man den Ozean bavambudir der Schwierigkeiten überqueren, genauso wie man das Wasser im Hufabdruck eines Kalbes überquert. Solch ein Gottgeweihter geht mit Sicherheit in die spirituelle Dimension, in die spirituelle Welt, und nicht an den Ort, wo auf jedem Schritt Gefahr droht. In der spirituellen Welt zu sein, ist möglich auch in der materiellen Welt. Es ist dann möglich, wenn man unter den Schutz der inneren Energie steht. Unter den Schutz der inneren Energie zu stehen, bedeutet, nicht entsprechend von Unwissenheit zu handeln, sondern entsprechend von spirituellem Wissen, was man vernommen hat durch die Lotuslippen seines spirituellen Meisters. So, dies sind sehr fundamentale Themen, über die wir ein ganzes Leben nachdenken werden. Und deswegen möchte ich die Lecture nicht mit viel mehr Inhalten füllen, sodass die Devotees nicht zu viel auf einmal zu bedenken haben, sondern sich auf eine Sache konzentrieren können. Hier in Berlin wollen wir versuchen, auf dieser Ebene zu handeln. Wir möchten versuchen, eine Vision zu erfüllen. Und jeder ist herzlich eingeladen, der daran teilnehmen möchte, und jeder ist herzlich ausgeladen, der nicht daran teilnehmen möchte. Man muss sich entscheiden. Wir werden hier versuchen, den Tempel so zu ordnen, dass es nach diesen Prinzipien geht. Wir werden einen Weckdienst morgens einrichten, der akzeptiert werden muss. Und wir werden so versuchen, eine Atmosphäre der Hingabe zu machen. Unsere Gäste aus Polen brauchen nicht teilzunehmen an diesem Weckdienst. Ich denke, was wir machen sollen. Ich scherze. Ich muss jetzt sagen, ich gehe auf die harten Scherze jetzt im Augenblick ein, die manchmal nötig sind, um die Devotees zu ermutigen. Was ich denke, was wichtig ist, ich möchte jetzt diese sarkastische Art des Scherzens aufgeben, mit der ich nur versucht habe, ein paar falsche Egos zu treffen und ein bisschen philosophisch zu werden wieder. Ich glaube, was wichtig ist, Prabhus, ist, dass wir uns wirklich jetzt bemühen und uns qualifizieren sozusagen für die Barmherzigkeit des höchsten Herrn. Es ist so, dass wir kurz davor stehen, eine sehr große Spende zu kriegen, eine sehr, sehr große Spende für den Tempel hier in Berlin. Es sind alle Weichen gestellt und es ist jetzt nur von einer Sache abhängig, nämlich davon, ob Krishna uns für qualifiziert hält. Das ist alles. Krishna wird ein solches Projekt nicht geben, wenn es uns überfordert und wir dadurch dann in eine Bedrängnis kommen, wo wir einfach das nicht handhaben können. Praktisch, Krishna wird uns nicht einen Schuh geben, der zu groß ist, sodass wir stolpern. Nicht? Wir müssen hereinwachsen. So. Wir müssen jetzt anfangen zu wachsen. Und die Frage ist wirklich, ob wir das verstanden haben und ob wir das durch unsere Tätigkeiten danach ausdrücken. Deswegen sagte ich eben in etwas ruppiger Form, wofür ich mich nachträglich natürlich entschuldigen möchte, aber manchmal muss man einfach ein paar Kanonen abschießen. Ich sprach von Einladen und Ausladen. Natürlich ist jeder eingeladen und niemand ausgeladen. Doch jeder ist auch herzlich eingeladen, sich hinzugeben zu diesem Projekt. Denn nur dadurch wird Krishna tatsächlich angezogen sein zu erscheinen. Und er kann uns ja nur etwas geben, was Hare Krishna, was praktisch seine Devotees nicht verstricken wird, sondern ganz im Gegenteil, was sie handhaben können in ihrem hingebungsvollen Dienst. So, Hare Krishna, ich möchte hier enden. Sind einige Fragen, sind hier zu Fragen? Ja, sorry. Es ist so.